an einem Sonntag, an einem unbekannten Ort, an einer unbekannten Gemeinde, ging eine Frau nach dem Gottesdienst zum Pastor und bat um ein Gespräch. Sie wollte um eine hartnäckige Eigenschaft sprechen, die sie so beschäftigt und sie nicht loslassen konnte. Als sie sich dann trafen, erzählte sie von dem Problem, das sie nicht kontrollieren kann. Sie sagte, jedes Mal, wenn ich in den Gottesdienst gehe, dann beginne ich mich umzusehen. Und dann stelle ich fest, dass ich die Hübscheste in der Gemeinde bin. Keiner kann sich mit meiner Schönheit messen. Herr Pastor, was kann ich nur gegen diesen Gedanken tun? Ist es eine Sünde? Und der Pastor antwortete sehr sofort. Also in Ihrem Fall ist es keine Sünde, sondern einfach ein Irrtum. Ich wollte gerne auch von den Männern irgendwo eine Geschichte finden, fand sie aber keine. Vielleicht hat jemand von euch eine Geschichte, weil das betrifft genauso die Männer. Stolz, Überheblichkeit, Arroganz, Hochmut sind Dinge, über die man nicht so gerne redet, aber die durchaus in der Gesellschaft, im Weltgeschehen und auch in der Gemeinde eine Rolle spielen. Allerdings muss man sagen, ist Stolz nicht immer schlecht. Der authentische Stolz spornt uns an zu guten Leistungen. Ja, ich richte mich aus auf jemand, ich vergleiche mich mit ihm und möchte gerne so wie er sein. Und es ist auch eigentlich so weit nichts Schlimmes. Aber dann gibt es noch einen anderen, den hässlichen Bruder des Stolzes, der ja, überhebliche Stolz, deren Egoismus, Selbstverherrlichung und Geringschätzung des anderen kippen kann. So zum Beispiel, ja, wenn einer sagt, ach, ich bin so stolz, dass ich demütig bin. Oder ich bin so stolz, kein Pharisäer zu sein wie dieser und so und so und so. Also es ist ein sehr weites Thema eigentlich. Und es gibt auch verdeckten Stolz, den wir gar nicht so richtig erkennen. Hass, Groll sind so offensichtliche Leidenschaften, die ein Mensch hat, aber ein verdeckter Stolz, da habe ich mich selber mal gefangen, dass ein verdeckter Stolz kann sein, Perfektionismus oder Nichtbereitschaft, Dinge, oder die in Liebe dir gereicht werden, anzunehmen. Ich hatte mal in meinen Jugendjahren von einem Bruder was geschenkt bekommen. Und ich hatte irgendwie mich geweigert, dieses Geschenk anzunehmen. Da sagte er, du musst es lernen. Das ist ein verdeckter Stolz. Lernen, Dinge auch in Liebe anzunehmen oder Dinge in Liebe auch weitergeben. Es gibt eine ganze Reihe von diesem Stolz. Die Bibel verurteilt den Stolz in jeglicher Art, weil die Liebe spielt in der Bibel ganz große Rolle. Auch die Demut spielt in der Bibel ganz große Rolle. Jesus, der Heiland dieser Welt, der Schöpfer dieser Welt, war der demütigste Mensch und Gott zugleich auf dieser Erde. Er hat sich gedemütigt oder demütigen lassen, bis es nicht mehr weitergeht. Er wurde gesteinigt, gekreuzigt an einer Mühlhalde. Auf den letzten Stellen der Bibel nennt man ihn als ein Tier, das sehr hilflos ist. Und wir können an Jesus demütigen lernen. Lieber Vater, schließe heute dein Wort aus in unserem Herzen, dass es eine Veränderung bringt. Lass uns hören, was du uns zu sagen hast. Wir haben heute in der Predigtreihe eine bekannte Geschichte vom Pharisäer und vom Zöllner. Die Geschichte ist eigentlich ganz schnell erzählt und die ist auch recht bekannt. Aber man hört immer wieder die Sache neu und Gott legt durch den Heiligen Geist auch auf die bestimmten Punkte immer wieder sein Augenmerk. Lasst uns die Geschichte mal hören. Er, Jesus, sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen. Dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Jesus sagt: Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Liebe Gemeinde, der Predigtext für den 11. Sonntag nach Trinitatis kommt aus dem Sondergut des Lukas-Evangeliums. Warum Sondergut? Lukas beschreibt die letzten Erlebnisse Jesu auf seiner Reise von Galiläa nach Jerusalem. Es sind viele Abschnitte, die nur Lukas überliefert hat und deswegen von besonderer Bedeutung sind. Es unterliegt keinem Zweifel, dass Jesus auch dieses Gleichnis während seiner Reise nach Jerusalem vortrug. Die Tatsache, dass sehr viele Festpilger nach dem Tempel zogen, wird veranlasst haben, dass Jesus zwei Menschen beschreibt, die für bestimmte höhere Kennzeichen sind. Er sprach auch zu einigen, die voller Selbstvertrauen waren, also stolz, die von ihrer Selbstgerechtigkeit sehr überzeugt waren und die auf alle übrigen mit Verachtung herabblickten. Die Luther-Übersetzung aus dem Griechischen trifft genau auf den Punkt. Da steht, sie anmaßten, fromm zu sein. Also sie haben das Maß bei sich selbst gesehen und im Vertrauen auf sich selbst und nicht bei Gott angesetzt. Das war ihre Täuschung und ihr Fehler. Lukas macht hier keine genaueren Angaben, wer diese einige waren, die von sich selbst überzeugt waren, dass sie gerecht seien. Mit einem Wort selbstgerecht, von sich selbst sich überzeugt zu sein, ist eine zweischneidige Sache. Einerseits dürfen wir Christen auch ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein haben, wir sind ja vom Vater im Himmel als seine Kinder angenommen. Aber andererseits kann das von sich überzeugt sein, auch rasch in Hochmut und Mangel an Korrektfähigkeit umschlagen. Und tödlich ist das, wenn ich meine, ich könne ohne Gott gerecht sein, es ist dann tödlich für unseren Glauben. Auch wir, die modernen Menschen, sind in Gefahr, derselben Täuschung zu unterlegen. Stolz und Hochmut haben verschiedene Facetten. Auch der geistliche Hochmut ist eine Gefahr. Zum Beispiel, ja, die Einbildung, besser zu sein als andere, die noch nicht im Glauben stehen. Schauen wir doch mal in die Geschichte genauer rein. Der Tempel in Jerusalem lag an einer exponierten Stelle. Er war über der Stadt erhaben und weithin sichtbar, eben auf dem Tempelberg. Man kann das bei allen Religionen sehen. Heiligtümer werden hervorgehoben gebaut, damit alle die heilige Städte sehen können. Manche glauben auch, dass Gott von ihrem Heiligtum auf sie herabsieht, sodass der Alltag und das ganze Leben sich vor den Augen Gottes abspielen. Beides hat wohl seine Bedeutung. Die Menschen sollen hinaufsehen zu Gott und Gott soll herabsehen zu den Menschen. Wir als Gemeinde Heilbronn haben hier keinen Tempel, keine Glocke oder sonstige Beschreibung, aber wir kommen auch hierher, hinauf zur Gemeinschaft mit Gott, im Gebet, in Anbetung und zum Austausch untereinander. Wir kommen hierher mit unseren Sorgen, Problemen und Wünschen und hoffen dann gestärkt und getröstet wieder hinab in unsere Zuhause, in unsere Umgebung zurückzugehen. Und nun zur Beispielgeschichte mit unserem Zöllner und Pharisäer. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer. Ja, die frommen Menschen hielten die dreitäglichen Gebetszeiten am Tag um 9, um 12 und um 15 Uhr genau ein. Und die Gebete im Tempel erfolgten einer besonderen Bedeutung, weil sie galten als besonders wirksam zu sein. Wir denken oft schlecht von diesen Leuten und benutzen den Ausdruck sogar, um jemanden zu beschimpfen, du bist ein Pharisäer. Das sollten wir lieber nicht tun. Denn die Pharisäer nahmen es mit ihrem Glauben sehr ernst, auf ihre Weise. In der Regel waren die Pharisäer im Volk ja sehr angesehen, dass sie fleißig waren und einen soliden Lebenswandel führten, eher auf dieses oder jenes verzichten konnten, waren sie meistens auch reich. Darum konnten sie es auch sich finanziell leisten, keiner schweren oder schmutzigen Arbeit nachgehen zu müssen. Dafür hatten sie ihre Leute. Umso mehr konnten sie sich untereinander treffen und hatten genügend Spielraum für die täglichen Gebetszeiten. Das taten sie gern an Straßenecken und auf Plätzen, damit sie von den Leuten gesehen wurden. Die Pharisäer waren die Gerechten. Das waren sie natürlich im Gegenüber zu den Ungerechten, den Zöllnern und Sündern, den Zeloten und Sadduzäern, den Huren und Säufern, auch gegenüber Jesus. Waren sie die Gerechten, so haben sie sich verstanden. Gerecht war, wer die Gebote hielt und alle Satzungen und zusätzliche Ordnungen. Am letzten Sonntag hatten wir sehr viel über die Ordnungen und Gebräuche der Pharisäer und den Juden gehört. Da haben wir auch gehört, dass es gab diese 10 Gebote Moses, aber auch 248 weitere Gebote und 365 Verbote. Die Evangelien sind geprägt von Auseinandersetzungen mit den streitbaren und streitsüchtigen Pharisäern. Auch Jesus hatte viel an der Frömmigkeit der Pharisäer auszusetzen. Er hat mit ihnen diskutiert, hat sie darauf hingewiesen. Ja, die Tora, das jüdische Gesetz, musste eingehalten werden, aber es war für den Alltag zu wenig griffig. Schriftrollen der Tora gab es nur im Tempel oder in einer Synagoge. Und so waren die einfachen Leute auf eine Auslegung und Erklärung angewiesen. Das machten die Schriftgelehrten in den Tora-Schulen und die Pharisäer in den Gottesdiensten. Sie zogen einen unsichtbaren Schutzraum um das Gesetz, möglich hoch und dicht. Und je konkreter die Vorschriften waren, desto schwieriger waren sie einzuhalten. Darum schuf man wiederum Hintertürchen, wie man diese und jene Vorschrift umgehen konnte. Zum Beispiel konnte der reiche Jüngling im Markus-Evangelium 10 noch zu Jesus sagen, Meister, das habe ich alles gehalten, diese Vorschriften von meiner Jugend auf. So war es aber nicht schwer, aufgrund der ganzen Verbote und Gebote, ihm doch noch eine oder andere Satzung vorzuhalten, die er mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht gehalten hat oder hat halten können. Aber Jesus geht in diesem Fall den anderen Weg und zeigt ihm die wahre Gerechtigkeit. Der Mann aber war an den Reichtum gebunden, denn er hatte viele Güter. Er ging traurig davon, nicht weil er viele Güter hatte, sondern weil sein Herz an diesen hing und nicht an Jesus. Seine Lebensmittel war ausgerichtet hat. Seine Lebensmittel war durch Geld und Gut bestimmt, seine Hoffnung auf Erhalt desselben und sein Sinnen und Vermehrung dieser ausgerichtet. Ja, unser Pharisäer, von ihm lesen wir sogar, dass er zweimal in der Woche fastete, obwohl nur einmal vorgeschrieben war. Zum Zeichen des Fastens färbt man dann das Gesicht weiß und erschien in unordentlichen Kleidern, sodass die Frömmigkeit dieser Menschen besonders vor allen Augen sichtbar wurde. Er wollte ein Übriges tun. Er wusste, dass sich Gott freut, wenn man auf dieses und jenes verzichten kann. Für Gott war ihm kein Opfer zu viel. Er gab auch aus Überzeugung regelmäßig den Zehnten von allem, was er einnahm. Es wäre ihm nie eingefallen, einen Teil davon für sich zu behalten. Da war er sehr gewissenhaft. Er rechnete mit dem Segen, der auf dem Zehnten liegt. In dem Allen war er seiner Familie und der ganzen Gemeinde ein großes Vorbild. Auch uns könnte er ein Vorbild sein, wenn die Sache nicht einen Haken hätte. Er hat sich nämlich alle diese Dinge genau gemerkt, vielleicht sogar aufgeschrieben. Und nun war er im Tempel, um zu beten eigentlich, was aber eher einer Selbstdarstellung gleichkam. Zuerst beginnt er ganz okay, dankt Gott, dass er bewahrt wurde und kein Räuber und kein Betrüger und kein Ehebrecher geworden ist. Anscheinend gab es da zur damaligen Zeit sehr viele Ehebrecher. Das war er nicht. Aber dann schlägt es um Und er sagt, ich bin nicht wie die anderen und diese Zöllner. Und da macht er einen Fehler. Er hat sich mit den anderen verglichen. Viel Not kommt durch Vergleichen. Wir werden stolz, wenn wir besser abschneiden als andere, und wir werden depressiv, wenn andere besser sind als wir. So war auch sein Gebet nichts anderes als eine krasse Überheblichkeit. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, wie Räuber, Betrüger, Ehebrecher und auch nicht dieser Zöllner. So selbstgerecht, so fromm und so stolz. Und wenn es eine Gelegenheit gab, konnte er Gott aufzählen und vorrechnen, was er alles getan hatte. Das war sicher nicht wenig. Leider hatte die Sache verdreht. Es ist nämlich selbst Gott, der die guten Werke in Erinnerung behält. Gott ist nicht vergesslich. Kein Becher kalten Wassers, den man aus Liebe gereicht hat, wird unbelohnt bleiben. Wir müssen auch nicht Gott wie einen alten Mann daran erinnern, was er gefälligst anzurechnen habe. Hätte doch dieser Pharisäer die Linke nicht wissen lassen, was die Rechte tut, so aber hat er sich alles selbst gemerkt, hat es addiert und aufgerechnet und schließlich Gott vorgerechnet, wie gut er eigentlich doch sei. Für Gott gab es da keinen Platz. In Wirklichkeit ging der Pharisäer in den Tempel gar nicht zum Beten, sondern um Gott zu sagen, was für ein frommer Mann er sei. Zusammenfassend, zunächst können wir sagen, dass der Pharisäer ein echtes Vorbild sein kann. Er hat Zeit fürs Gebet, er betet, er fastet, er dankt Gott. Ist das falsch? Nein. Aber sein Fehler liegt in der inneren Haltung. Sich Komplimente machen, sich anderen überlegen zu fühlen in Selbstgerechtigkeit. Und das, dann ein Kontrastbild. Ein Zöllner, ein Mann, auch ein Jude. 22 Mal kommt der Berufsstand Zöllner in der Bibel oder im Neuen Testament vor. Man muss dazu sagen, der Beruf des Zöllners hat mit der Tätigkeit des heutigen Zolls eigentlich nichts Vergleichbares. Gerechterweise muss man sagen, aus jüdischer Sicht waren die sogenannten Zöllner in Wirklichkeit Steuereintreiber, die keineswegs legale Einkommens- oder Mehrwertsteuer abverlangten, sondern reine Kopfsteuer. Sie hatten deswegen ein schlechtes Image, weil sie doch ihre Landsleute, die Juden und die Jüdinnen, erpresst haben. Die römische Besatzungsmacht vergab das Recht, Steuern und Zölle einzuziehen an die Zollpächter, Unterbeamte aus der Bevölkerung. Der Staat gewann ohne jedes Risiko, zum Beispiel bei Missernten, von jedem Zollpächter eine festgelegte Summe. Natürlich versuchten unter diesen Umständen sowohl die Zollpächter und die Beamten, sich so viel zu bereichern, wie es nur möglich war. Sie waren brutal, korrupt und äußerst unbeliebt. Für den strengen Juden kam noch dazu, dass der Zöllner durch den täglichen Umgang mit Heiden sich ständig verunreinigte. Der Begriff Zöllner wurde daher fast gleichbedeutend Sünder. Unser Zöllner, wir schauen zu ihm hinüber. Er steht weit weg, auf einem ganz anderen Ende des Tempels, weit weg vom Pharisäer, der sich nicht verunreinigen möchte. Eigentlich sollte der Zöllner irgendwo im Vorhof stehen mit den üblichen Sündern, Ehebrechern, Prostituierten und anderen. Er steht verängstigt in einer Ecke, halb im Dunkeln und traut sich kaum nach vorne zu sehen, weil er Angst hat. Er würde in die Augen Gottes schauen müssen. Warum? Weil er im öffentlichen Urteil auf so einem niedrigen Stand war und keine bürgerliche Rechte besaß und weil ihn alle anständigen Menschen mieden. Die Fortsetzung zeigt, dass der Grund viel tiefer lag. Er schlug sich an die Brust des Zehmer, in der Bibel kommt es nur zweimal vor und dann auch bei den Frauen unter dem Kreuz. Er schlug sich in die Brust, statt die üblichen Gebetshaltung mit erhobenen Händen, schlug er sich an die Brust, ein Zeichen des Schmerzens in der Ratlosigkeit. Er weiß nicht, wie es mit seinem Leben weitergehen soll. Demut, Reue. Er betet nun, Gott sei mir Sünder gnädig. In diesem kurzen Satz stecken zwei kardinale Aussagen. Er ist ein Sünder und nur Gottes Gnade kann ihm helfen. Gott sei mir Sünder gnädig. Die Tatsache, dass er ein Zöllner ist, macht ihn vor Gott nicht angenehm. Er ist auch in diesem System drin, wie auch viele, viele Leute auch zu unserer Zeit, die in einem Betrieb arbeiten, die ja von gewissen Gesellschaften ja, gezwungen werden, irgendwelche Sachen zu machen, die sie eigentlich so in die Ungesetzlichkeit treiben. Er kennt und bekennt aber seine Sünde. Er verlässt sich total auf Gottes Gnade und Güte. Und deshalb wurde er von Gott gnädig angenommen. Und das ist auch heute noch der Weg zu Gott. Durch Erkenntnis und Bekenntnis unserer Sünden, durch das Gebet und auch durch das Bitten um Gnade Gottes. Und Jesus erzählt die Geschichte am Ende: Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Der bußfertige Zöllner ging nun gerechtfertigt in sein Haus. Er wusste nur eins: Wenn sich Gott über mich erbarmt hat, dann bin ich frei, dann will ich auch froh sein. Er hatte ja nichts, mit dem er vor Gott hätte glänzen können. Kein religiöses Fasten und kein Gebet dreimal am Tag. Dazu war sein Alltag viel zu anstrengend und hektisch. Keinen Zehnten, denn in seiner Familie pflegte man diese Tradition nicht. So arm und leer, wie er war, so war er zum Tempel hinaufgegangen. So zerknischt und demütig hat er dort gebetet. Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Jetzt fängt das Herz Gottes an zu hüpfen. Jetzt freut sich der ganze Himmel. Die Engel stimmen ein großes Halleluja an, denn die Bibel sagt, es wird Freude im Himmel sein über einen jeden Sünder, der Buße tut. Mehr als die 99 Gerechte. Da war nun also der ganze himmlische Hofstaat nicht mehr zu bremsen. Es hat einer Buße getan, es hat sich einer von Herzen bekehrt, es wurde einem Sünder alle Lasten abgenommen, es fand ein Mensch zur Freiheit der Kinder Gottes. Was da war das für ein Jubel? Vergleichbar vielleicht mit Fußballfrauenweltmeisterschaft, wenn gejubelt wird, dann ist da auch sehr viel Freude und Jubel dabei. So wird sich auch der Himmel freuen oder freut sich über jeden, der umkehrt. Die Werke des Gesetzes. In allen Religionen ist der Gedanke verbreitet, dass man vor seinem Gott oder Götzen nicht gerecht dasteht. Man kann es eben seinem Gott nicht recht machen. Religion besteht darin, dass den Anhängern zu sagen, wie man es doch schaffen kann. Bezahlen durch Opfer oder Kollekten, ganze Organisationen leben davon, Kirchen verlangen Steuern oder den Zehnten oder büßen durch Verzicht oder Entzug von Ehe und Elternschaft, Ruhe und Schlaf, Wohlstand, Erbe und Besitz oder Ersatzleistung durch schwere Arbeit und mühevollen Einsatz, zusätzliche Schichten und Überstunden, Sonntagsarbeit und auf Urlaub verzichten, Abstand von Schönheit und Wohlklang, von Harmonie, Pflichten erfüllen und Verpflichtungen übernehmen, Sorgen und Mühen, eigene und fremde Lasten tragen und mittragen. Ja, doch wir wissen als Christen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird. Diesen bitteren Beigeschmack haben alle Religionen. Nie kann man sicher sein, ob man auch wirklich alles beachtet hat, ob man genügend geleistet und tatsächlich genug geopfert hat, ob man nicht doch etwas versäumt und vorenthalten hat. Es bleibt die bange Unzufriedenheit, ob es denn reicht, denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Und wie reagiert der Mensch allgemein darauf? Er arbeitet und rackert und opfert und schuftet noch mehr. Die Leistungsspirale hat kein Ende, der Opferdruck wird noch stärker, die Ungewissheit wird unerträglich. Mit diesem Gefühl kam damals der reiche Jüngling zu Jesus und legte ihm die einzige Frage vor, auf die er letztlich keine Antwort gefunden hat. Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erreiche oder ererbe? Das ist gar nicht so einfach, denn der Mensch will selber etwas können und vorweisen. Das darf er auch, das soll er auch. Er soll von ganzem Herzen an Jesus Christus glauben. Alles andere kann er vorerst einmal vergessen, bis sein Glaubensverhältnis geklärt ist. Werke des Glaubens gehören dann auch noch dazu, aber eben solche Werke, die aus dem Glauben kommen und nicht solche, die zum Glauben führen sollen. Es ist der Apostel Paulus, selber ein Pharisäer, der diese Worte in seinem Brief an die Gemeinde in Galatien geschrieben hat. Dort lebten Menschen wie du und ich. Paulus stellt ihnen das Prädikat auf. Wir sind zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus. Woher weiß er das? Zuerst kann Paulus auf sein eigenes Leben schauen. Zuerst war er ein Hasser des Jesus aus Nazareth und ein Verfolger der Gemeinde Jesu. Und dann aber hat er sich gewendet, bekehrt und wurde ein Jünger Jesu. Ein Nachfolger und ein Verfechter der neuen Lehre und ein Vertreter der Verkündung und Verkündiger des Evangeliums. Denn die Botschaft von Jesus Christus ist Evangelium, das heißt frohe Botschaft, der frohmachende Botschaft, die befreit von Last, die befreit vom Druck, die gibt Freiheit. Durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht, auch nicht froh. Und zum anderen hat Paulus beobachten können, wie Menschen ihre Sünden bekannten, damit sie ihnen vergeben wurde. Und sie wurden frei und sie wurden froh. Nicht, dass sie nun keine Sünder mehr gewesen wären, aber die alte Schuld war getilgt und die neue Fehltritte dürfen sie jederzeit unter die Vergebung bringen. Fallen ist schlimm. Liegen bleiben ist schlimmer. Ich komme zum Schluss, nicht sich anmaßen, fromm zu sein. Wie das gehen soll? Ja, wenn Jesus im Herzen wohnt, dann sind wir gerecht. Er hat uns total verändert und verändert uns noch immer wieder. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. So wie man vorher das Alte und Hässliche sehen konnte, so kann man nach der Veränderung auch das Neue und Schöne feststellen. Keiner ist vollkommen, sagen wir, aber wir dürfen uns verändern und verbessern. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesus. Von dem allen wusste unser Pharisäer und Zöllner nichts, konnte nur ahnen. Aber ich glaube, dass der Zöllner und die vielen Zuhörer, die diese Geschichte von Jesus gehört haben, eins verstanden haben, sola fide, alleine durch Glauben. Gott hat mir vergeben. Wer glaubt, lebt anders. Wer glaubt, lebt gelassener. Wer glaubt, lebt fröhlicher. Das hat nichts mit einem bestimmten Naturell zu tun, sondern mit dem, dass uns Jesus verändert, frei macht. Die Bibel nennt es auch gerecht macht. Jesus macht uns gerecht. Durch ihn können wir zu Gott Vater sagen, weil er nicht nur unser Schöpfer, sondern auch durch Jesus Christus unser guter Vater ist. Weil uns Jesus gerecht gemacht hat, darum dürfen wir jederzeit zu Gott kommen, mit ihm sprechen, ihn ehren und ihm alle unsere Anliegen nennen und von seiner Liebe weitersagen. Nun lebe ich aus Gott und mit Gott und für Gott. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir.